zwei Betrachtern. Der Gerhard hat es im Gemeindebrief geschrieben. Ich weiß nicht, ob jemand das auch gelesen hat, aber macht dann nichts. Wir werden es ja später nochmal lesen. Ich habe letztes Jahr auch über den Epheserbrief gesprochen, im Dezember war es, glaube ich, oder November. Einmal über die Waffenrüstung, auch Kapitel 6, und einmal über das Werdet voll Heiligen Geist, das war Kapitel 5. Und irgendwie lässt der Epheserbrief mich nicht los. Ich beschäftige mich da seitdem mit, und heute möchte ich mit euch Epheser 2, die Versen 1 bis 10 betrachten. Aber bevor wir das machen, möchte ich noch ein paar Worte über den Epheserbrief selber sagen und auch ein bisschen über die Aussagen der Kapitel außenrum, weil das quasi hilft uns, den Text besser zu verstehen und auch einzuordnen. Und es gibt im Prinzip drei Regeln, wenn man die Bibel liest oder auch auslegt: Kontext, Kontext, Kontext. Also man schaut den Kontext der Bibel aus, den Kontext des Briefes und auch den Kontext des Verses, damit man auch diesen Vers auch richtig versteht und auslegt. Der Theologe John Mackay, also einer aus Edinburgh, hat mal geschrieben, dass der Epheserbrief das destillierte Wesen unseres heiligen christlichen Glaubens ist. Also Schotten, Whisky, destilliertes Wesen. Und ich empfinde das auch so. Also wenn man den Epheserbrief liest, und ich lese den ja öfters und jetzt auch in Vorbereitung der Predigt auch öfters, dann spricht Paulus das von der unerforschlichen Reichtum des Christus. Und wenn man ein bisschen forscht, dann findet man immer mehr und mehr und mehr und mehr. Und dann hält man auch die Zeit nicht ein. Genau. Aber ich will nicht weiter darauf eingehen, was der Ludwig gesagt hat. Aber in dem Brief an den Epheser teilt Paulus den Gläubigen wichtige Wahrheiten des Evangeliums mit. Also, dass unser Handeln auf dem beruht, was Gott für uns getan hat. Also das, was wir tun, ruht auf das, was Gott für uns getan hat. Dass unser Zuhause sowohl in der Welt als auch im Himmelreich ist. Und dass wir durch die Gerechtigkeit Christi für Gott abgesondert, gerechtfertigt und geheiligt sind. Und dass Gottes Gnade und Frieden bringt. Und dass das alle Barrieren durchbricht. Also die ersten drei Kapitel in dem Brief beschreiben, was Gott der Vater in Christus durch seinen Geist in uns wirkt und vor uns getan hat. Und in die letzten drei Kapitel beschreibt Paulus, wie sich das in unser Leben auswirkt. Also in Kapitel 4 geht es dann eher um den Umgang in der Gemeinde, also was fördert Einheit, was zerstört Einheit. In Kapitel 5 geht es dann eher um die Beziehungen, in der wir leben, also Mann, Frau, Eltern, Kinder, vorgesetzte Mitarbeiter. Und im letzten Kapitel, Kapitel 6, geht es dann um unser Wandel in eine gefallene Welt. Also wie können wir da standhaft bleiben? Aber jetzt wollen wir dann erstmal im ersten drei Kapitel bleiben, wo es darum geht, was Gott für uns getan hat. Also das, was Gott uns als Auftrag gibt, ist nie losgelöst von das, was Gott in Christus uns schenkt und in Christus uns wirkt. Also das Wunderbare im christlichen Glauben ist, dass Gott am Anfang steht und Gott es ist, der uns rettet, führt und befähigt zu tun, was seinem Willen entspricht. Ein Text aus Philipper 2, Vers 12. Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Also auch hier wieder das Prinzip, denn Gott wirkt es in uns, und wir wirken es aus. Und das ist eigentlich das Wunderbare im Christentum, dass Gott es ist, der es tut, dass Gott die Rettung bringt. Und Religion fokussiert immer auf, was wir tun müssen. Und das äußert sich dann darin, dass die Taten, die ich tue, ich irgendwie tue, um Gott zu manipulieren, das zu tun, was ich möchte, Gott zu beschwichtigen oder Gott gut zu stimmen, dass er mich segnen kann. Also dass immer ich etwas leisten muss, damit Gott mir was gibt. Aber das ist bei einem lebendigen Glauben nicht der Fall. Der lebendige Glaube fokussiert auf, was Christus getan hat und tut und setzt sein Vertrauen auf Gott anstatt auf sich selbst. Und das ist das Christentum. Und das ist einzigartig. Das gibt es so in den Religionen nicht. Da ist es immer unsere Leistung, die uns irgendwie näher zu Gott bringt oder Gott näher zu uns, je nachdem. Jetzt steht unser Text im zweiten Kapitel. Und mitten in dem Teil, wo es darum geht, was Gott für uns getan hat. Und möchte jetzt noch ein bisschen über Kapitel 1, 2 und 3 sagen, um dann in den Text einzusteigen. Also Kapitel 1. Ein Schlüsselvers vom ganzen Brief ist Epheser 1, Vers 3. Also gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Also hier sieht man schon, Gott hat uns gesegnet mit geistlichen Segnungen in Christus. Und die Versen 3 bis 14 sind dann ein Lob Gottes auf das, was Gott in Christus durch seinen Geist in uns wirkt. Und die Verse 15 bis 23, also die zweite Hälfte von dem ersten Kapitel, da betet Paulus und fragt Gott um das Öffnen der Augen des Verständnisses. Also er betet praktisch darum, dass die Christen kapieren, was quasi in die ersten Versen steht, also was Gott alles für uns getan hat, dass uns die Augen geöffnet werden für was Gott in Christus für uns getan hat und wie er uns versiegelt hat mit dem Heiligen Geist, um das auch auszuwirken. Also der erste Kapitel gipfelt dann im folgenden Text, also 1, Vers 20 bis 23. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus. Also das war die Kraft, die Aufstehungskraft. Also die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über jede Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird. Nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Also das erste Kapitel endet darin, dass Gott Christus als Haupt der Gemeinde gegeben hat. Also dass Christus über alles regiert und alle Macht auf Himmel und Erde gekriegt hat, bekommen hat. Und dass Gott das getan hat und so die Gemeinde ein Haupt gegeben hat. Und jetzt im zweiten Kapitel geht es darum, um die neue Schöpfung, um das, was Gott in den Einzelnen macht, um die Gemeinde zu bauen, als einen heiligen Tempel im Herrn. Und das zweite Kapitel endet dann mit folgenden Versen. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht, Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mitgebaut werdet zu einem Wohnung Gottes durch den Geist. Also im ersten Kapitel ging es um Christus als Haupt und hier geht es darum, dass Gott die Gemeinde baut und Christus der Eckstein ist. Alle richten sich an Christus aus. Ein Eckstein war dazu da, dass das ganze Gebäude sich an dem Eckstein ausrichtete. Und so richten wir uns alle an Christus aus. Also sozusagen auch die Grundlage der Gemeinde. Also nicht nur der Haupt der Gemeinde, aber auch die Grundlage der Gemeinde. Und im dritten Kapitel geht es um das Geheimnis der Gemeinde, durch welche die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht wird. Und Gott, der Vater, alle Ehre bekommt für das, was er tut in der Gemeinde. Also Kapitel 3 endet mit folgenden Versen. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jede Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an den inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe oder Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten und verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, für alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Also das dritte Kapitel geht um dass Christus das Wesen der Gemeinde ist. Also er ist das Haupt, er ist der Eckstein, aber er ist auch das Wesen der Gemeinde. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also es geht darum, dass Gott die Gemeinde aufbaut und dass Christus, ja, das Haupt, die Eckstein und auch das Wesen der Gemeinde ist. Also Kapitel 1 gipfelt darin, dass Gott Christus zum Herrn gemacht hat. Und das Kapitel 2 gipfelt darin, dass Gott Christus zum Eckstein gemacht hat. Und Kapitel 3 gipfelt darin, dass Christus in uns, also Christus das Wesen der Gemeinde ist und dass das alles zum Ehre Gottes von Gott gewirkt wird. Also Christus ist der Herr der Gemeinde, er ist das Fundament der Gemeinde und er ist das Wesen der Gemeinde. Und so ist ist in der Gemeinde, sollte Christus immer das Mittelpunkt sein, sollte Christus immer erhöht werden. Und er ist es, worum es geht und wo es auch darum gehen sollte und nicht um was wir zu leisten haben. Also in unser Text geht Paulus jetzt auf den einzelnen Christen ein. Also er erinnert uns als Christen an die persönliche Errettung durch Gott. Also Jahwe heißt, oder Jahwe rettet, heißt Jesus. Also Jesus heißt Jahwe rettet. Und das ist eigentlich, wo es drum geht. Also der Kontext unseres Textes, also wie Gott in Christus durch den Heiligen Geist die Gemeinde baut und führt, darin steht diese Geschichte, wie es um uns Einzelnen geht. Und die Gemeinde besteht aus einzelnen Personen und unser Text beschreibt jetzt in diesem Kontext die Lebensgeschichte von jedem geretteten Menschen. Und zunächst malt Paulus einen schwarzen Hintergrund, damit das Licht des Evangeliums umso heller scheint. Und in Kapitel 3 wird von der Länge, der Breite, der Tiefe von Christus gesprochen. Und im ersten Teil unseres Textes geht es erstmal um die Länge, Breite und Tiefe unseres verlorenen Zustandes. Also wirklich ein schwarzer Hintergrund, den Paulus hier malt. Und es ist deine und meine Zustand, vor dass Christus in unser Leben kam, vor dass wir durch seinen Geist gerettet wurden. Und es beschreibt, was wir außerhalb von Christus sind oder was Menschen auch außerhalb von Christus sind. Und je besser wir verstehen, wer wir waren ohne Christus, je besser wir verstehen auch, wie großartig Gottes Errettung ist. Und da steigen wir jetzt ein. Also Epheser 2, Vers 1 bis 10. Genau, jetzt ist der Text schon da. Das lesen wir jetzt erstmal. Also Epheser 2, Vers 1. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seine große Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in den himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ja, der Mensch ohne Christus, der Mensch außerhalb von Christus. Ein schwarzer Hintergrund. Also wie gesagt, es ist der schwarze Hintergrund, worauf später dann das Licht des Evangeliums klar hervortritt. Also das Erste ist auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden. Also die erste Feststellung ist, wir waren tot. Und der Mensch außerhalb Christus ist tot. Und da müssen wir unweigerlich zurück zu 1. Mose, wo der Tod in diese Welt hineinkam. Also in 1. Mose 2, Vers 16 stand, oder steht, und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber vom Baum der Erkenntnis von Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Und dann musst du gewisslich sterben, bedeutet wörtlich, sterbend sterben. Und wenn wir diese Welt anschauen, dann ist es auch ein sterbend sterben. Ja, das trifft eigentlich das, was in dieser Welt und auch in unserem Leben stattfindet, ziemlich gut. Wir leben, aber wir sind auch im Sterben. Ja, man wird älter, alles wird weniger. Also wenn es ist, im Sterben stirbt man. Und in Römer schreibt Paulus das so, Römer 5, Vers 12, darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Und in Römer 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Also der Tod und die Sünde stehen miteinander in Verbindung. Und was war jetzt die Sünde? Was taten Adam und Eva und was haben wir getan in unserem toten Zustand? Was macht das jetzt aus? Was ist die Sünde? Indem Adam und Eva von dem Baum aßen, machten sie sich unabhängig von Gott. Das ist eigentlich der Kern von das, was da stattgefunden hat. Und sie machte sich autonom von Gott. Sie machte sich selbst zum Herrn über ihr eigenes Leben und zugleich trennte sie sich von ihrem Herrn und Schöpfer. Und in diesem Zustand lebt jeder Mensch von Geburt an. Jeder Mensch lebt aus dem Verständnis heraus, dass er das Mittelpunkt seines Lebens ist. Und er selbst bestimmt, wo es lang geht. Er bestimmt für sich, was gut und falsch ist. Und in diesem Zustand sind wir geistlich tot, weil wir uns selbst in unserer Hochmut zu Gott gemacht haben. In diesem Zustand sind wir verloren. Der Hochmut ist eigentlich der Kern der Sünde. Das ist bei uns höher bringen, als was wir sind. Und Jakobus schreibt, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Da kommen wir später dann noch drauf. Alle anderen Sünden, die wir uns vorstellen können, folgen aus diesem Zustand. Stehlen, Lügen, Verleumden, Ehebruch, Mord. Es sind alles Folgen der Autonomie von Gott, dass wir uns selbst zum Herrn gemacht haben. Und in diesem Zustand sagt die Bibel, dass wir tot sind. Wir haben kein geistiges Leben in uns und leben für uns selbst ohne Gott. Im Epheser 2, also etwas kurz nach dem Text, den wir jetzt heute betrachtet haben. Denn ihr seid jetzt, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels, fremd den Bündnissen der Verheißung, ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in dieser Welt. Das heißt nicht, dass keiner an Gott glaubt oder keiner an Gott geglaubt hat, sondern dass sie den wahren, lebendigen Gott nicht kannten und nicht gedient haben. Und Paulus beschreibt diesen Zustand in Römer 3 auch nochmal sehr klar, um klar zu machen, dass wir auch in diesem Zustand auch gar nicht zu Gott kommen können. Römer 3, Vers 10, wie geschrieben steht, es ist keine gerecht und nicht eine. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und sie tauchen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihren Bahn und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Ja, das beschreibt unseren Zustand außerhalb von Christus. Ohne Christus sind wir tot. Und Johannes schreibt es im ersten Johannesbrief eigentlich sehr plakativ. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Also das ist der Zustand. Wenn man Christus nicht hat, hat man das Leben nicht, ist man tot. Und das war sozusagen die Tiefe der Zustand. Jetzt kommen wir auf die Breite. Die Breite ist die Welt, der Welt, der Teufel und das Fleisch. Also die Welt. Vers 2 steht in unserem Text, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt. Und unsere Welt lebt genauso wie Adam und Eva in Rebellion gegen Gott. Wir sehen das sehr deutlich, indem Gottes Maßstäbe mit Füßen getreten werden. Unsere Welt bzw. unsere Gesellschaft definiert neu, was Ehe ist, was Geschlechter sind, was Leben ist oder was lebenswert ist oder was nicht lebenswert ist. Das bestimmen wir in unserer Autonomie von Gott. Wir unterwerfen uns Gottes Gesetz nicht. Und eine Welt voller toter Menschen lebt nach ihren eigenen Vorstellungen, wo Gottes Gebot keinen Platz hat. Und das ist die Welt, in der wir leben. Psalm 2, Vers 2 beschreibt das, oder Psalm 2 beschreibt es eigentlich sehr gut. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seine Gesalbten. Lass uns die Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Das ist, was der Mensch außerhalb von Christus machen möchte. Sich selbst erhöhen und die Bände, die er so empfindet, von Gott von sich werfen. Also das ist die Welt, in der wir leben. Und dann kommt der Teufel. Gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unsere Welt wird getrieben von Lügen. Der Teufel sät Lügen und erntet Rebellion. Das ist, was er möchte. Er will Rebellion gegen Gott stiften. Sein Ziel ist, es Menschen in Lügen geknechtet zu halten. Und das Paradoxe ist, dass wir denken, dass wir ohne Gott frei sind. Dabei sind wir Sklave der Sünde geworden und haben einen Sklaventreiber, der uns immer in die Misere treibt. Das ist da, wo wir leben, ohne Christus. Und ohne Christus haben wir den Teufel als unser Vater. Jesus hattest du die Pharisäer, und es waren ja in Anführungsstrichen gläubige Menschen, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater desselben. Also wir sehen, dass der Teufel uns in Lügen halten will. Er tut Gott anders darstellen, als wie er wirklich ist und will uns eine Freiheit geben, die eigentlich eine Knechtschaft ist. Ja, der Teufel wirkt eigentlich in alle Religionen auch Irrlehren. Ja, Religion, wie vorhin gesagt, fokussiert auf, was wir tun, um Gott zu manipulieren, um ihm irgendwie zu beschwichtigen oder ihm gut zu stimmen. Aber der lebendige Glauben, Gott, der führt uns immer dahin, dass Christus in die Mitte kommt, dass wir unseren Fokus auf Christus haben und ja, das tun für Gott im Vertrauen auf Gott, dass er es tut. Und dann zum dritten Aspekt, der Breite von unserem gefallenen Zustand, unser Fleisch. Unter ihnen, also Vers 3, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Also in unserem gefallenen Zustand fühlen wir uns in diese Welt heim. Ja, wir merken gar nicht, dass der Teufel unser Herr ist. Wir sündigen, weil wir sündigen wollen. Die Welt bietet uns die Plattform und der Teufel motiviert uns. Und wie vorhin gesagt, ist es paradoxe, dass wir denken, dass wir frei sind. Dabei haben wir einen Sklaventreiber, der uns ja in die Sünde treibt. Und wir sündigen, weil es uns befriedigt oder Vorteile verschafft. Und weil es unserer Natur entspricht, weil es unserer Rebellion gegen Gott entspricht. Ja, wir haben jetzt gesehen, die Welt, der Teufel und das Fleisch, unsere Adamsnatur. Und es ist wichtig zu verstehen, wie diese drei zusammenspielen. Wir müssen verstehen, dass wir von außen und von innen bedrängt werden und außerhalb Christus in unserer Adamsnatur vollkommen verdorben sind. Wir müssen verstehen, wie radikal unsere gefallene Natur ist. Wir müssen das verstehen, um auch die Herrlichkeit zu verstehen unserer Errettung. Und das hat auch einen Einfluss darauf, wie wir über unseren Glauben sprechen oder den Glauben auch im Evangelium weitergeben wollen. Wenn unser Problem nur die Welt ist, dann müssen wir uns nur fernhalten. Das haben die Amish People zum Exzess getrieben. Und wenn das Problem nur der Teufel ist, dann müssen wir einfach nur wachsam sein. Und wenn unser Problem unser Fleisch ist, dann brauchen wir nur bessere Gewohnheiten, dann müssen wir uns nur besser anstrengen. Aber wenn unser Problem ein gefallener Zustand ist, in dem wir verstrickt sind in eine Welt, die gegen Gott rebelliert, und ein Teufel, der uns da motiviert, da drin zu bleiben, dann brauchen wir eine radikale Errettung. Und wenn wir die Ausgangslage richtig verstehen, dann werden wir auch die Errettung in Christus richtig verstehen. Also wir müssen verstehen, aus was wir gerettet sind, von wem wir gerettet sind und von was wir gerettet sind. Ja, die Tiefe war, dass wir lebendig tot sind. Und die Breite war, dass wir ein Spielball dieser Welt, des Teufels und unser Fleisch sind. Und jetzt kommen wir zu der Höhe. Das alles führt dazu, dass wir in einem Zustand sind, wo wir Gottes Zorn ausgeliefert sind. Das letzte Stück von Vers 3. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. In unser gefallenen Zustand ruht der Zorn Gottes auf uns. Wenn wir gerettet werden, dann werden wir von der Zorn Gottes gerettet. Wir werden aus dem Gericht gerettet. Ein gerechtes Gericht, das Gott über diese Hochmut, über diese Autonomie spricht. Und auch Jesus sagte das klar in Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber an den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also es bleibt auf ihm. Also wir sind von Natur aus Kinder des Zorns, wie auch Paulus das hier schreibt. Und nur in Christus können wir von diesem Zorn gerettet werden. Also wir werden gerettet von unserer Rebellion und von der Zorn, die zu dieser Rebellion gehört. Und Gottes Zorn ist eine Realität, der wir uns nicht verschließen dürfen. Unser Zustand in Rebellion zu Gott macht uns zu Feinde Gottes und Verbündete des Teufels, ohne dass uns das manchmal bewusst ist. Und in diesem Zustand trifft uns Gottes Gericht, Gottes Zorn, ohne Gnade. Also das war jetzt der schwarze Hintergrund, die Paulus uns hier jetzt vor Augen geführt hat. Also die Tiefe, wir waren lebendig tot, die Breite, wir waren ein Spielball dieser Welt, des Teufels und unserer gefallenen Natur. Und die Höhe in diesem Zustand sind wir der Zorn Gottes ausgeliefert. Und das ist wirklich, da ist nichts Gutes dran. Ohne Christus in uns sind wir tot in einer Welt, der gegen Gott rebelliert, unter der Führung des Teufels. Und das entspricht zudem auch noch unsere eigene fleischliche Natur. Und in diesem Zustand trifft uns Gottes gerechte Gericht und sein Zorn ohne Gnade. So, das war jetzt der schwarze Hintergrund. Jetzt kommt das, was Gott tut. Vers 4 fängt an mit Gott aber. Also Gott greift ein. Das ist die Botschaft, das ist das Evangelium, dass Gott eingreift. Als Christ sehen wir, wie Gott in unser Leben eingegriffen hat. Gott hat uns in seine Gnade durch seine Liebe motiviert, lebendig gemacht. Vers 4, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seine große Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Also drei Beobachtungen. Eins, vom Tod zum Leben. Gottes Gnade wird am Kreuz in dem Christus stellvertretend den Zorn Gottes trug ermöglicht. Der Zorn Gottes und Gottes Liebe kamen auf dem Kreuz zusammen und dabei kam Gnade raus. Das ist das Evangelium. Gottes Liebe zu seinen Kindern wird sichtbar am Kreuz. Gottes Liebe und Gnade bekommen seinen Wert vor dem Hintergrund seines gerechten Zorns. Der Zorn, den du und ich verdient haben, trug Jesus für dich und mich. Gottes Liebe und das ewige Leben sehen wir in der Auferstehung. In Kapitel 1, Vers 20, haben wir vorhin schon gelesen, die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Wir sind mit Christus gestorben für unser Ich. Und Gott hat uns lebendig gemacht in Christus. Wir sind mit ihm auferstanden in ein neues Leben. Und Vers 6. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in den himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade und in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Zweite Beobachtung, also die erste war vom Tod zum Leben, die zweite aus der Welt in Gottes Reich. Also wir lesen in Vers 6, aus dieser Welt in das Reich Gottes. Also er hat uns mit auferweckt und mit versetzt in den himmlischen Regionen in Christus Jesus. Wir bekommen eine zweite Heimat. Ja, die Heimat war diese Welt. Jetzt bekommen wir eine zweite Heimat. In Vers 1 schreibt Paulus an die Epheser, also Paulus, Apostel Jesu Christus durch den Wille Gottes, an den Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Und genauso kann man das heute schreiben, die in Christus sind, in Ergersheim. Wir haben eine doppelte Staatsbürgerschaft bekommen. Gottes Reich versus diese Welt. Also vom Tod zum Leben, aus der Welt in Gottes Reich. Dritte Beobachtung. Aus der Herrschaft des Teufels unter der Herrschaft Christi. In Kapitel 1 haben wir gesehen, dass Christus der Herr der Herrlichkeiten geworden ist, dass er alle Macht in Himmel und auf Erde bekommen hat. Es stand so in Kapitel 1, Vers 20, die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jedem Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und wir haben nicht nur eine neue Heimat bekommen, wir haben auch eine neue Herrschaft bekommen. Also Christus ist der Herr geworden. Also Christus versus den Teufel. Also wir haben nicht nur eine neue Heimat bekommen, wir haben eine neue Herrschaft bekommen. Also wir sind von der Welt in Gottes Reich gekommen, wir haben unsere doppelte Staatsbürgerschaft und wir haben jetzt auch den Herrn als unser Herr und nicht mehr den Teufel. Und das Letzte ist dann noch, aus Adam in Christus vom Fleisch zum Geist. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also Vers 10. Und in Korinther schreibt Paulus das so, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Ja, wir sind in Christus und Christus ist in uns. Wir haben eine neue Natur von Christus geerbt und wir werden von Gottes Geist geleitet, um gemeinsam durch Gottes Geist zu einem heiligen Tempel im Herrn zu werden. Ja, in Kapitel 2, Vers 19 stand das nochmal so: So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerschaft und Gäste, sondern Mitbürger und Heiligen in Gott, unter Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einem Wohnung Gottes in den Geist. Also wir haben eine neue Heimat, eine neue Herrschaft und eine neue Natur. Also von dieser Welt in Gottes Reich, von der Herrschaft Satans in der Herrschaft Christi und vom Fleisch in Christus in der Gemeinschaft mit seinem Heiligen Geist. Ja, wir haben die Verse 8 und 9 übersprungen, da gehe ich nochmal kurz auf Vers 8 und 9 und dann noch ein paar Schlussgedanken, dass wir die Zeit auch einhalten. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Das Großartige an der Errettung ist, dass es ein Geschenk ist. Wir können uns nicht selbst retten, wir können uns nur retten lassen. Jesus heißt, Jahwe rettet. Gott rettet seine Kinder, indem Christus für Sünde die gerechte Strafe aus sich nimmt und für Sünde die gerechte Strafe am Kreuz bezahlt. Das ist das Evangelium, das ist die frohe Botschaft. Gott rettet Sünder. Und vielleicht hast du diese Predigt angehört und denkst du, Gott hat nicht in mein Leben eingegriffen. Ich bin nicht in Christus und Christus ist nicht in mir. Ich bin mein eigener Herr. Ich lebe nicht im Reich Gottes, sondern diese Welt ist meine Heimat. Und wenn du siehst, dass Gott rettet, und wenn du siehst, dass in Christus Gott ewiges Leben gewirkt hat, dann leg dein eigenes Leben ab. Kehre diese Welt den Rücken zu und bitte Gott um ein neues Leben. Das Leben, das Christus auf diese Welt gebracht hat. Demütige dich vor Gott. Ja, wir sind der Hochmut ist der Kern der Sünde. Es ist das, was unseren verlorenen Zustand gebracht hat. Demütige dich vor Gott und tue Buße über dein Leben ohne ihn. Gott weist keinem zurecht, der umkehrt. Ja, wie wir vorhin in Jakobus gelesen haben, Gott widersteht den Hochmutigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Oder im Psalm 51, die Opfer, die Gott gefallen sind, ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, willst du, oh Gott, nicht verachten. Also Umkehr zu Gott bedeutet, dass ich diese Hochmut, diese Autonomie ablege, diese Rebellion gegen Gott und das Vertrauen vollkommen auf das vollbrachte Werk von Christi setze. Nicht dich selbst vertrauen, sondern dein Vertrauen alleine in Christus setzen. Gott verändert dich. Das ist das Evangelium, die gute Nachricht. Gott rettet. Sterben für ich, für die Welt und für den Teufel. Und leben in Christus, in sein Reich unter der Leitung seines Geistes. Von ich zentriert zu Christus zentriert. Von dieser Welt, auf diese Welt gerichtet, auf Gottes Reich gerichtet. Also wie Jesus auch gesagt hat, sucht erst das Königreich von Gott und alles andere wird euch gegeben. Von der Lügen des Teufels zu der Geist der Wahrheit. Das ist das Evangelium. Zusammengefasst, also Paulus spricht zu Christen. Er spricht zu Menschen in Christus in Ephesus oder zu Christen in Christus in Ergesheim. Und als wiedergeborener Christ siehst du Gottes Werk in dein Leben. Gott erweckt Toten zum Leben. Das Leben als Christ hat zwei Seiten. Sterben für unser Ich, diese Welt und die Lügen des Satans, die in diese Welt breitgetreten werden und so weiter. Bleiben in Christus, in sein Reich unter der Führung des Heiligen Geistes. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn du außerhalb von Christus bist und du das weißt, dann kehre um. Demütige dich vor Gott und flehe ihm um Gnade an. Wie im Hebräer steht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herzen nicht. Und wenn du in Christus bist und Christus in dir, dann setze dein Vertrauen alleine auf Jesus Christus. Er ist der Vollender deines Glaubens. Wie es in Hebräer 12 steht, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in den Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um des vor ihm liegende Freude willen des Kreuzes erduldet und dabei die Schande für nichts achtete, und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Dass Christus unser Fokus wird, wie auch in der Gemeinde Christus, der Herr, das Leben und auch der Eckstein ist, an dem sich alles ausrichtet, dass das unser Leben wird. Amen. Ich bete noch. Ja, Vater im Himmel, du bist es, der Rettete. Du bist es, der Christus auf diese Erde geschickt hast, dass er für uns stirbt, dass er unsere Sünde ans Kreuz getragen hat, Herr, und den Zorn von uns abgewendet hat und auferstanden ist und unser Leben ist, Herr, das ewige Leben, das du gebracht hast. Herr, dass wir für unser Ich sterben, Herr, für diese Welt und für Satan, dass wir leben in dein Reich, in Christus, in der Kraft deines Geistes, zum Lob deiner Herrlichkeit und deiner Gnade, Herr, dass du das wirkst und dieses Wort lebendig werden lässt in unser Leben. Amen.